Herzlich willkommen bei
Techtelmechtel, dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 308 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Tomagoj Berancic.
Hallo.
Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und Kevin Hofer.
Hallo.
Hallo, hallo. Wir reden heute über den geplanten Börsengang von verschiedenen KI-Firmen. Offenbar hat man zu viel Geld verbrannt und braucht jetzt neues. Man braucht neues Geld zum Verbrennen.
Unser Geld.
Jetzt haben wir unser Geld. Das brennt einfach besser. Mhm. Dann reden wir über RTX Spark. Das ist der neue Superchip. Und Nvidia verspricht, dass das die Zukunft von Windows und Computer ist. Und ja, da können wir sagen, ob das alles nur heiße Luft ist. Dann über den GoPro-Konkurs und über State of Play, wo Sony ganz viele neue Games vorgestellt hat und den September zugepflastert mit Games. Dann im Big Screen über Frieren, die zweite Staffel. Und in der Spiele über Ace Combat 8, wo ich schon anzocken konnte, der aber kommt erst im Oktober. Wenigstens mal ein Game, das nicht im September kommt.
Ja gut, Early Access ist ja, im September.
Das stimmt. Nicht einmal die können sich verkneifen. Also gut, komm, dann fangen wir an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Anthropic, SpaceX und OpenAI, alle wollen der Börse. Wieso, Samuel?
Ja, weil das Geld ausgeht, wie du vorher schon gesagt hast. Also die erste Firma von den drei, die als Börse geht, ist SpaceX. Die listet voraussichtlich am 12., aber jetzt habe ich heute Morgen gesehen, am 11. Juni anscheinend am Nasdaq, also nächste Woche. Und Anthropic, die KI-Firma hinter Claude, hinter dem Chatbot, hat gerade auch diese Woche so ein Formular eingereicht für den Börsengang, das S1-Formular dort bei der Behörde. Das heisst einfach, dass sie auch demnächst werden an die Börse gehen, wahrscheinlich im Herbst. Und OpenAI, so die Original Gangster von der KI-Firmen quasi, von den Chatbots, dort erwartet man einfach, dass sie auch wahrscheinlich noch dieses Jahr an die Börse gehen. Das ist doch ein Rennen zwischen Anthropic und OpenAI bis jetzt. Ja, und eben, also warum interessiert uns das überhaupt? Einerseits sind es halt einfach grosse Tech-Firmen und andererseits sind es Börsengänge, die so aufgeleistet sind, dass wir wahrscheinlich alle ein bisschen mitzahlen. Ob man will oder nicht. Und um das zu verstehen, also muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt ein Börsengang oder eben ein IPO, ein Initial Public Offering. Also die Firmen sind ja bis jetzt einfach alle privat gewesen, die drei, obwohl sie schon sehr, sehr gross sind. Und das geht im Moment relativ gut, oder so in letzter Zeit, weil sie halt einfach auf dem privaten Kapitalmarkt, so Private Equity Investoren, können recht viel Geld holen und dann treten jetzt halt immer so ein bisschen ein paar Firmenanteile ab und bekommen für das diverse Milliarden, wo sie wieder Rechenzentren bauen, Leute einstellen und so weiter. Und der Vorteil an dem ist, solange sie privat sind, müssen sie auch keine Zahlen rausgeben. Das heisst, sie müssen nie irgendwo Rechenschaft ablegen, ob ihr Geschäft überhaupt funktioniert, wie viel Geld das sie verlochen und so weiter. Das ist natürlich toll. Aber irgendwann ist halt so der Private Equity Pool trocken. Also dann irgendwann finden die privaten Geldgeber so, hey ja, für noch höhere Bewertungen geben wir jetzt halt kein Geld mehr. Weil irgendwie wird es langsam ein bisschen aufblasen, das Ganze. Und an dem Punkt stehen wir jetzt offenbar. Und die Lösung ist halt dann für die Firmen, dass sie den nächsten Pool von Geld anzapfen. Und das ist eben die Börse. Sprich, die Allgemeinheit oder alle Anleger, auch wir. Und um das zu machen, schaffen sie normalerweise neue Aktien, also sie dann wie noch zusätzliche Aktien quasi rausgeben. Das heisst, dass alle bisherigen Aktien, also die Anteile, die sie vorher an private Investoren verkauft haben, die werden alle ein bisschen verwässert. Das heisst, die werden alle ein bisschen weniger wert, in Anführungszeichen, beziehungsweise der Anteil an der Firma wird alles ein bisschen kleiner. Aber wenn halt so ein IPO gut geht, dann geht der Kurs nachher so fest in die Höhe, dass es eigentlich egal ist und dass alle, die bis jetzt schon Anteile besitzen, dass die dann plötzlich viel mehr wert sind. Oder?
Das haben wir auch bei eBay und GameStop darüber geredet und dort ist einfach klar gewesen, dass das eben vermutlich nicht wird der Fall sein wird.
Exakt.
Nur wertvoll.
Exakt. Und jetzt da, wie sieht es im konkreten Fall aus? Also SpaceX, dort weiss man jetzt wirklich schon die konkreten Zahlen. Es ist ja auch immer so, bevor sie an die Börse gehen, müssen sie halt dann auch Geschäftsbericht veröffentlichen mit Umsatz und Gewinn oder Verlust und alles. Und das ist bei SpaceX schon passiert, weil sie jetzt nächste Woche an die Börse wollen. Und sie wollen 4% vom Unternehmen an die Börse bringen, also sehr, sehr kleinen Teil. Und für das wollen sie 75 Milliarden Dollar. Ist jetzt heute Morgen rausgekommen. Und das ergibt dann, wenn man das hochrechnet, oder, 4% oder ungefähr 4%. Man weiss auch den Kurs, was sie wollen. Und man weiss, wie viel Geld sie wollen. Und du kannst das hochrechnen. Und das ergibt dann eine Gesamtbewertung von dem Unternehmen, die über 1,8 Billionen Dollar. Das ist sehr, sehr viel. Also das ist so in der Sphäre von, ich weiß gar nicht, Meta sollte ungefähr so viel wert sein, glaube ich. Glaub, Nvidia ist irgendwie 5 Billionen.
Es ist immer Apple, Nvidia, Google sind die drei Top mit...
Genau, die sind
nochmal deutlich
mehr. Ja, also Nvidia ist bei 5, kommt irgendetwas. Apple auch. Also einfach, die sind so bei 4, 5. Aber anyway, also 2 oder 1,8 ist gigantisch.
Ich meine, Tesla ist noch nicht lange her, wo wir darüber geredet haben, dass die Marke geknackt haben, die Billion.
Die 4 haben wir schon, ist ganz lange her, habe ich das Gefühl, wo wir mal darüber geredet haben. Ja.
Das ist krass.
Genau, und das ist bei SpaceX, die wollen knapp 2 Billionen, sagen wir 1,8, wenn es eigentlich die Bewertung strebt an. Und Anthropic, dort weiss man es noch nicht so ganz genau, aber die sind in der letzten privaten Runde, da kannst du auch immer eine Bewertung dann ableiten, haben sie irgendetwas mit 900 irgendetwas Milliarden gehabt und die streben, vermutet man, oder so, ja, die streben wahrscheinlich etwa 1 Billion an der Börse. Und wenn du etwa 60 Milliarden aufnehmen, also ein bisschen weniger als SpaceX, aber immer noch sehr, sehr viel. Und das gibt dann auch so einen Anteil von etwa 6%, was wir verkaufen. Und bei OpenAI, dort geht man ziemlich genau von den gleichen Zahlen aus. Also 1 Billion Bewertung, 60 Milliarden, 6%. Und das heisst halt eben, dass die Firma dann quasi über Nacht, oder also auch jetzt schon, wenn man die Privatbewertung mit einbezieht, gehört die halt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Sofort, oder? Und der ganze IPO würde dann auch den Elon Musk vermutlich zum ersten Billionär machen von der Welt. Also auf Englisch Trillionaire übrigens. Das ist immer so, wenn man die News auf Englisch liest und auf Deutsch, dann ist das halt immer so ein bisschen ein Kuddelmuddel. Aber weil er halt, ich weiß gar nicht, irgendwie etwas bei 40% von SpaceX selber besitzt. Und dann ist natürlich die Firma nachher, eben nur die 40% sind allein schon, ich weiß nicht was, fast eine Billion wert. Also es sind jenseitige Zahlen. Ist natürlich auf dem Papier, weil er kann die Anteile nicht einfach zu Geld machen und das irgendwie aufs Bankkonto buchen, das geht nicht. Aber er wird auf jeden Fall noch reicher, als er schon ist. So, jetzt, wie sehen denn die Zahlen aus? Oder weil eben SpaceX hätte ich wirklich so bekannt gegeben. Und die sehen gar nicht mal so gut aus. Also bis jetzt macht SpaceX riesen Verlust. Zwar 5 Milliarden pro Jahr. Letztes Jahr haben sie 5 Milliarden Verlust gemacht. Das ist recht viel, weil der Jahresumsatz ist bei knapp 19 Milliarden. Das ist ein grosser Teil Verlust. Und der Elon Musk macht das hat aber sehr, sehr gescheit, weil in SpaceX ist so ein alles und nichts. Dort steckt so viel Zeug drin. Es ist ja einerseits ist eigentlich eine Raumfahrt-Firma gewesen, ursprünglich, wo einfach Raketen ins All geschossen hat und so Mars kolonialisieren und so das, oder? Und dann jetzt seit einer Weile hat es ja Starlink unter sich, also das Satelliten-Internet, das ist sehr, sehr erfolgreich. Und das macht auch Geld, also das macht auch Profit. Und dann hat er im Februar ja noch xAI mit SpaceX fusioniert. Und in xAI steckt ja schon Twitter, was er nicht auch fusioniert hat. Also er faltet halt so das eine Unternehmen immer wieder ins andere rein. Und dann am Schluss hast du mit SpaceX im Moment hast halt so ein Unternehmen, wo alle etwas finden, was ihnen vielleicht gefällt. Weißt du, die einen finden Raumfahrt cool, die anderen finden, Starlink ist ein super Produkt und die dritten finden, KI ist Zukunft und das macht irgendwie viel Geld und so. Und darum kann es halt sein, dass das dann sehr erfolgreich ist an der Börse, oder? Weil natürlich gerade Elon Musk auch viele Fans hat, die einfach sowieso alles kaufen, was er irgendwie anbietet. So sieht es bei SpaceX aus und bei Anthropic, dort weiss man mindestens etwa den Jahresumsatz, der hochgerechnete, der liegt etwa bei 47 Milliarden, also deutlich mehr als bei SpaceX. Das ist recht viel, wächst vor allem extrem schnell. Also der ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich meine, in einem Jahr ist er jetzt irgendwie von 1 Milliarde auf die 47 gewachsen oder so. Und das ist gut, aber auch dort vermutet man halt, die machen noch riesen Verlust, weil die ganzen Serverfarmen und all die Mitarbeitenden, das kostet Unsummen. Und bei OpenAI sieht es ziemlich ähnlich aus. Also die machen noch weniger Umsatz wahrscheinlich als Anthropic, weil sie haben weniger Firmenkunden, aber sie sind auch am Wachsen und die haben sicher auch Verlust. Also eigentlich, so unterm Strich, kann man einfach sagen, die drei Firmen, bis jetzt ist das alles nicht profitabel und die gehen jetzt einfach an die Börse nach dem Prinzip Hoffnung. Also wer so eine Aktie kauft, kauft nicht einen aktuellen Profit, sondern er kauft einfach die Hoffnung, dass es zukünftig dann einschlägt.
Eben, weil profitabel sind sie auch nicht, wenn es an der Börse die Leute die Aktien fließig kaufen.
Nein,
dann haben sie einfach mehr Geld, aber die Firma läuft
genau,
dann
nicht mehr. Da geht es nur darum, zum Geld bekommen, wo man wieder investieren kann oder halt Verlust kompensieren in dem Moment und halt die ganze Infrastruktur aufbauen, eben mehr Server bauen, mehr Leute einstellen, die KI-Modelle weiterentwickeln, Strom einkaufen, was auch immer.
Aber wie lange können die Firmen so viel Geld verbrennen, bevor die Moment...
Ja, das ist jetzt eben die Frage, oder? Weil natürlich, bis jetzt haben sie halt einfach das vom privaten Markt geholt und das verbrennt und dort ist auch schon relativ viel. Also die letzte Runde bei Anthropic haben sie 65 Milliarden auch eingenommen, also auch extrem viel Geld. Und das ist, was kann ich nicht, die Runde H gewesen, jetzt kannst du Buchstaben zählen, A, B, C, D, das ist immer so Series, also schon recht viel, oder? Und eben, jetzt holen sie halt an der Börse Geld und jetzt ist die Frage, wenn natürlich, jetzt holen sie da mal 60 Milliarden. Und was sie natürlich machen können, ist, sie können später wie noch neue Aktien ausgeben, also quasi wieder mehr Geld von der Börse holen, wenn das die Anleger ihnen zahlen. Das geht im Prinzip so lange, wie die Leute bereit sind, um in die Zukunft zu investieren. Wie lange? Who knows, oder?
Nee.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das ist uns ja allen egal. Ich meine, wer jetzt irgendwie das glaubt, soll halt in das Zeug investieren und wenn es schief geht, verlieren die halt das Geld. Freie Marktwirtschaft, oh, toll. Jetzt ist so ein kleines Problem ist einfach, dass die Indexanbieter, also wer sich da mal irgendwie mit Aktien befasst hat, kennt das, also der MSCI World oder FTSE oder der S&P und der Nasdaq, und alles so Aktienindizes, die halt so den Markt nachbilden. Die rollen im Moment gerade einfach so den roten Teppich aus für SpaceX und Anthropic und OpenAI, weil normalerweise müsste eine Firma, auch wenn sie riesig ist, müsste zuerst relativ lang profitabel sein oder andere Kriterien erfüllen, bis sie überhaupt in so einen Index aufgenommen wird. Das hat einen Sinn dahinter, das schützt nämlich so ein bisschen die Leute, die in die Indizes investieren, weil normalerweise ist so ein IPO ein miserables Investment, oder? Weil die auch wirklich profitieren, sind in der Regel halt die Insider, die eigentlich schon die Anteile halten und nach einer gewissen Frist könnten die auch ihre Anteile verkaufen und machen fette Gewinne und am Schluss im Schnitt sind die in ein IPO investieren, eigentlich immer die Garsten, weil die haben nachher am Schluss halt so den Sack von wertlosen Aktien, wo es anderen Leute für teuer abgekauft haben. Und es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du jetzt irgendwie Google gekauft hast, mit IPO, dann bist du heute reich, aber auf jedes Google gibt es halt 10, wo es nicht klappt, oder? So, und darum gibt es eigentlich die Regeln bei den Indexanbietern, dass man das eben nicht sofort in den Index aufnimmt, sondern ich glaube erst nach einem Jahr bei den meisten und in der Regel haben sie eine Regel, dass die müssen zuerst profitabel sein, die letzten 4 Quartale und so weiter. Und das ist alles nicht der Fall. Also die kommen an die Börse, die machen alle Verluste. Und trotzdem haben jetzt die Indexanbieter ihre Regeln geändert. Einfach so aus FOMO einerseits. Weil natürlich, das ist ein riesen Hype, oder? Und,
nee.
Und ganz viele Leute wollen die Aktien in ihren Portfolios und die wollen das quasi auch mit den Index in den Portfolios haben. Und der erste Domino war aber wahrscheinlich auch, gewesen, dass Elon Musk den Nasdaq erpresst hat. Weil erpresst. Ich unterstelle das jetzt mal bösartig. Aber der Nasdaq ist ja nicht nur ein Indexanbieter, sondern ist auch eine Börse. Und für eine Börse ist es hochprofitabel, wenn ein IPO dort gelistet wird, weil das wird dann ganz viel gehandelt und die machen Geld mit dem. Und Elon Musk hat gesagt, hey, ich komme an Nasdaq, aber nur, wenn er mich sehr schnell in den Index aufnimmt, in Nasdaq 100. Und das machen sie jetzt halt, oder? Und die anderen die ziehen dann einfach nach. Und jetzt, die Konsequenz von dem ist halt, dass alle, die in irgendeinen Index-ETF investieren, automatisch quasi ziemlich bald werden die drei Aktien, wenn es dann alle an der Börse sind, halt auch im Portfolio haben. Und das steckt in jeder Pensionskasse, stecken so Index-ETFs, in den meisten dritten Säulen, die einen Aktienanteil haben, oder wenn du selber etwas anleihst, dann kaufst
du. Ich kann jetzt eben auch sagen, ich müsste mal nachschauen, dort, wo ich investiere, aber eben, ich weiß gar nicht, wie krass es aufgegliedert ist. Weil eben genau, weil meistens ist dann in eine Pensionskasse angegeben und dort wiederum sehe ich ja nicht, ob die selber in so ein Ding auch noch investiert, oder?
Also fast sicher. Also ja. Das ist, wenn du irgendwie breit gestreut willst in die Aktien investieren, dann machst du das über den Index ETF. Also es gibt eigentlich fast keine andere Möglichkeit. Es ist halt die effizienteste Möglichkeit. So. Und jetzt, was passiert denn, wenn halt all die Index-ETFs die Aktien kaufen, dann heisst es natürlich, die Nachfrage nach den Aktien steigt, einfach zwangshaft, und die kaufen das zu jedem Preis. Und das ist natürlich gut für die, die jetzt schon Anteil haben, weil das wird dann alles schon eingepreist. In der ersten Sekunde, wenn das Zeug an die Börse geht, dann ist da schon die Erwartung mit drin, eingepreist, dass all die ETFs das kaufen müssen. Mhm. Und dann steigt halt der Kurs, respektive ob er steigt, ist die Frage. Aber einfach, dann können sie überhaupt die riesen Bewertungen realistischerweise verlangen, oder? Sonst geht das gar nicht. Weil das einfach alles schon eingepreist ist, darf man jetzt nicht denken, ja, okay, dann bin ich gescheit und gehe jetzt am ersten Tag an die Börse und kaufe schnell ein bisschen Aktien und dann 15 Tage später müssen die Index-ETFs das kaufen und dann geht es rauf. So funktioniert es halt nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie schlimm ist es? Also ich finde es ethisch halt so ein bisschen problematisch, weil die Index-Anbieter einfach die Regeln über den Haufen werfen, die eigentlich sollten die Anleger halt schützen. Und wir einfach alle ein bisschen gezwungen werden, um jetzt Geld ins Silicon Valley schaufeln, weil am Schluss wer wirklich profitiert, sind halt die jetzt schon das Zeug besitzen. Und das ist einfach so, nach dem Prinzip, ja, jeder von der Welt gibt irgendwie einen Franken und es geht auch alles zu Elon Musk, oder? Also, ja. Und er ist dafür der Billionär, ole ole. Jetzt, auf so individueller Ebene muss man auch sagen, es ist nicht so tragisch, weil auch wenn die Firmen zwar mega gross sind, und dann können wir zuerst denken, okay, dann wäre das mega fest gewichtet in so einem Index. Oder zum Beispiel Nvidia, wo riesig ist, wo die 5 Billionen Bewertung hat. Das ist über 5% in einem MSCI World ist Nvidia. Also wenn du für 1000 Stutz so einen ETF kaufst, kaufst du für 55 Franken Nvidia. Und es ist aber nicht so, dass die Gewichtung aufgrund von der Gesamtbewertung passiert, sondern nur aufgrund von den Aktien, die wirklich auch verfügbar sind. Das heisst Free-Float-Anteil. Und das ist da dann eben nicht so viel. Also bei Nvidia ist das sehr, sehr viel, weil die haben fast die ganze Firma ist wirklich an der Börse. Also 96% bei ihrer Bewertung von ihren Aktien sind gleich verfügbar, sind handelbar. Und darum haben sie auch einen riesen Anteil in so einem ETF. Und jetzt bei diesen 3 Firmen, weil die nur so einen ganz, ganz kleinen Teil von sich an die Börse bringen, also eben 3%, 6%, 4%, ist das denn nicht so viel? Also das sind dann insgesamt etwa 200 Milliarden. Und dann kommst du halt nur noch auf eine Gewichtung in so einem Index von 0,2%, 0,3%. Und dann ist es halt dann, wenn du jetzt 100'000 Franken oder deine Pensionskasse 100'000 Franken investiert hat, dann fließen realistisch gesehen wahrscheinlich etwa 200 Franken in die 3 KI-Firmen. Und dann kannst du auch sagen, ja gut, okay, wenn die abstürzen, die noch. Ist halt so. Eine kleine Ausnahme ist der Nasdaq, weil die weil dort Elon Musk halt so ein bisschen Druck gemacht hat. Dort, also Nasdaq wirklich so eine, der hat eine richtig braune Nase. Die haben jetzt die neuen Firmen noch dreifach gewichtet. Und das heisst, die haben dann dort einen grösseren Anteil von 6-7% am Schluss. Also wenn du in Nasdaq investierst, dann muss man sich dem einfach bewusst sein, sage ich jetzt mal. Ja, das ist schon die ganze IPOs. Und eben so, also was man jetzt so rausziehen kann, ist, es ist irgendwie eine Sauerei und es könnte halt langfristig je nachdem auch so ein bisschen eine Nadel sein, was es dann zum Platzen bringt, weil das Problem ist, wenn jetzt die Aktien dann an der Börse sind und auch müssen ihre Geschäftsberichte offenlegen, dann sieht man halt auch wirklich erst einmal, bringt das Zeug etwas, wie viel Verlust machen die und so weiter. Und wenn halt dann die Aktien den Bach runtergehen, dann kann das natürlich den Rest ein bisschen mitreissen. Also das ist so ein bisschen die Sorge. Aber jetzt als Individuum muss man sich jetzt da kurzfristig noch nicht so viel Sorgen machen.
Hey, das ganze KI-Zeug, so Kind, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht mehr hören. Das ja. Irgendwie, entweder soll es jetzt irgendwie durchstarten oder in die Luft fliegen, aber das ist einfach so im Köcheln irgendwie und genau, verbrennt einfach, genau, Köcheln und verbrennt Geld.
Ja, aber das ist, wie du das vorher gesagt hast, wie lange geht das noch weiter? Und das ist natürlich jetzt schon so ein Punkt langsam. Also weißt du, nach der Börse gibt es wie nichts mehr, so, wo dann das Geld herkommt. Also wenn das jetzt nicht langt und wenn dann da die Leute nicht immer mehr von dem kaufen tatsächlich und ihnen immer weiter das Geld geben, dann kannst du halt davon ausgehen, dass es dann irgendwann mal langsam zusammenbricht.
Yeah.
Aber das weiss man also nicht, man kann es nicht heimen, darum einfach die Füße halten.
Ja, genau. Also, komm, dann gehen wir doch gerade zu der nächsten KI-Firma. Nvidia. Hast du auch gerade davon geredet. Und die haben an der Computex in Taiwan haben sie... Ja, sie nennen jetzt Zukunft vom Computer ihre, ich weiß nicht, was nennt man es, RTX Spark, was nennt man es, Plattform. Es ist einfach auch ein Chip Ich habe gar nicht so recht durchgeblickt. Ich habe nur gelesen, das ist der Shit. Und das ist eben, das tut jetzt alles ändern und macht alles besser. Was macht es wirklich, Kevin? Was ist es überhaupt?
Ja, eben, Computex hat Jensen Huang, der CEO von Nvidia, eine zweistündige Keynote gehalten. Zwei Stunden lang. Und das RTX Spark war nur ein Teil von dem. Zum grössten Teil ist es um KI gegangen. Und da hat er den ziemlichen Mantra runtergebettet. KI wird die Welt verbessern, wir werden auch nicht mehr arbeiten müssen. KI wird irgendwann mal alles für uns übernehmen.
Hast du die ganze zwei Stunden gesehen?
Hey, ich habe es im Schnellvorlauf, habe ich mir es angetan.
Ich denke, du bist so ein grosser Fan von ihm, vielleicht hast du live geschaut.
Ich hätte es einfach KI zusammenfassen lassen.
Ich liebe die Lederjacke, genau. Hey, aber vor allem geredet hat er eigentlich für seine Businesspartner während dieser ganzen Zeit. Also es ist schon ein vorgekommen, er redet als Milliardär für die anderen Milliardäre. Wo er zum Beispiel mehrfach betont, dass Rechenleistung heutzutage eigentlich gleich ist wie mit einem Token. Und das Token ist gleich Umsatz. Also investierst du in Rechenleistung, machst Geld. Das ist eigentlich so das Fazit.
Ist es auf einer Insel mit einem Vulkan gewesen?
Und ist ja klar, er muss das sagen, er hat ja seine Ware verkaufen im Endeffekt. Darum hat er es gemacht. Aber ja, das Ganze ist ja nicht dystopisch genug, eigentlich so die Aussage, sondern er hat dann auch gefunden, dass die neue RTX Spark, früher haben wir CPUs für den Menschen gemacht und heutzutage machen wir das für die KI-Agenten und nicht für die Menschen. Also passt doch so in die Erzählung von all diesen KI-Buden, wonach nicht mit Menschen investierst, sondern einfach in Rechenleistung oder Power Grids.
Die Agenten, das ist eigentlich eben die, die auf deinem Computer die Arbeit abnehmen.
Ganz genau. Das ist jetzt eben das, was ich bei dem konkreten Produkt bin, bei dem RTX Spark, das sie vorgestellt haben. Es ist ja schon länger bekannt, dass Nvidia und zum Beispiel AMD möchten ARM-Chips herstellen für Windows, weil Windows und ARM ja immer noch die grosse Zukunft ist, laut Microsoft. Tommy, du nutzt ja schon seit etwa 2 Jahren ein ARM-Windows-Notebook.
Ja, gell? Mit einem Snapdragon X Elite. Ich habe es vorhin nachgeschaut. Ja.
Genau, eben, das ist cool. Qualcomm war bisher eigentlich Exklusivpartner für Windows. Es ist jetzt fertig und jetzt können auch andere Chips herstellen. Jetzt bei dem RTX Spark ist es so, dass das nicht die ARM-Chips von Nvidia sind, sondern es sind solche von MediaTek. Es ist ein SoC, das einerseits bis zu 20 ARM-Kerne von MediaTek drauf hat und nachher bis über 6000 CUDA-Kerne von Nvidia. Und dann kannst du noch bis 128 GB Speicher draufpacken. Das Ganze ist aber nicht wirklich revolutionär. Es ist kein neuer Chip, sondern eine neue Verpackung, eine clevere. Es ist die gleiche Architektur wie GGX Spark. Das ist schon letztes Jahr rausgekommen und das war vor allem für eine Entwicklerplattform gewesen. Also es ist eigentlich nichts Neues. Wir nennen es jetzt einfach RTX Spark für die Allgemeinheit, oder? Und das RTX Spark, also der RTX Spark, haben sie 3 grosse Versprechen eigentlich abgeliefert. Das ist einerseits das, was uns allen sollte wichtig sein, als Privatkunden, so wie es ein Video verkauft, nämlich die Gaming-Performance. Weil wir nochmal so einen Rückbericht gemacht haben, wodurch wir echt gross geworden, nicht wahr? Es war echt die Gaming-Industrie, die ein Video gross gemacht hat. Und da behauptet dann wieder, dass das so auf einem RTX 5070-Niveau sollte sein, dieses RTX Spark. Das hat der Huang auf der Bühne gesagt. Aber geliefert hat er eigentlich keine Zahlen, ja, kein Benchmark immer, und nichts. Er ist ja mit so zwei RTX Notebooks zusammengelaufen.
Also ich sehe das Bild.
hat gefunden nachher, da läuft jetzt das neue Bond drauf und er sieht ja sowieso aus wie der James Bond im Spiel.
Das hat er gesagt.
I look a little bit like him.
So bescheiden.
Ja, genau. Er hat gefunden, es sei gerade noch hübsch. Er sieht wirklich so ein bisschen so aus wie er. Macht er doch noch sympathischer im Endeffekt. Benchmarks hat er nicht geliefert, aber eben, man kann davon ausgehen, es wird laufen. Aber du kannst auch davon ausgehen, dass bei diesen Präsentationen DLSS und Frame Generation gelaufen ist. Also wirklich die Rohleistung, die wird nicht so hoch sein. Also,
aber wahrscheinlich, ich überlege mir, die Laptops sollen ja irgendwie Ende Jahr rauskommen, oder? Mit RTX Spark.
Im Herbst wäre die Idee, ja.
Wenn ich jetzt upgraden würde von meinem Snapdragon X Elite auf so etwas, würde ich aber schon einen grossen Leistungssprung spüren, oder?
Hey, ich denke, vor allem bei Grafikleistung wirst du einen enormen spüren, weil die ARM-Notebooks sind bisher, was Grafikleistung anbelangt hat, natürlich einfach absolut nichts gesehen, oder? Da hast du keine Game mit der Regel. Hat ja der Dino mehrfach getestet Und das hast du können vergessen. Es ist besser geworden, aber vergiss es zum Zocken. Ist ja auch ein Notebook. Also weißt du, von dem her, da wird sich nicht gross dran ändern, weil die thermische Verlustleistung kannst du in einem Notebook kannst einfach nicht so gamen, wie auf einem Desktop kannst du gamen.
Ja, vor allem, aber ist nicht Valve ist doch... Das ist wieder falsch im Kopf. Die sind doch jetzt eben auch dran, dass das Zeug eben nicht Steam und so noch dort auch läuft, auf ARM.
Auf ARM, ja genau. Da sind alle dran. Das ist, ja, eben, das DGX Spark ist eigentlich sogar für Linux optimiert gewesen, interessanterweise. Mhm. Also die Plattform sollte eigentlich theoretisch gesehen auch für, auf Linux perfekt laufen. Genau, aber es hat nachher noch das zweite von diesen grossen Versprechen, die sie gegeben haben, ist die ganztägige Akkulaufzeit. Was auch immer das heisst, auch da, der Jensen ist auf der Bühne gestanden, hat das gesagt, aber ein Beispiel geliefert hat er nicht, oder? Das Problem ist auch, man weiss von dem DGX Spark, die zieht bis zu 140 Watt, ist dort Leistungsaufnahme, oder? Und was ist bei einem MacBook M5 Pro?
Oh Jesus Gott, das haben wir nicht auswendig. Ich glaube... Oh
aber unter also, 100 Watt, oder?
Ja. Also,
deutlich unter 100 Watt.
Also M5, normales M5 meinst
du? Ja, der Pro halt.
Weil ich meine,
normales M5 hat... deutlich weniger, der M5 Pro, das ist vielleicht so, also ist Leistungsaufnahme, wäre das so... All out.
Das
mit Grafik und CPU all out.
Genau.
Ja, ich glaube, der kommt vielleicht so langsam an 100 Watt an, vielleicht irgendwie 80 oder so. Und ich glaube, der Max, der kommt dann vielleicht auch über 100 Watt.
Drüber, genau. Aber eben, der Max ist ja in der Regel, ist der überhaupt in einem mobilen Gerät verbaut?
Ja, ja.
Ah, schon.
Ja, aber der ist schnell, viel stärker.
Okay. Eben, aber der DGX Spark hat 140 Watt und jetzt bei dem RTX Spark vermutet man so bis zu 80 Watt, je nach Konfiguration. Oder du kannst den Service noch mit weniger ARM-Kernen haben, der braucht ein bisschen weniger Leistungsaufnahme und. Man schätzt hier zwischen 45 und 80 Watt Leistungsaufnahme.
Netzteilstärke von meinem Laptop ist 65 Watt, habe ich gesehen.
Genau, also eben, du hast auch etwa 65 Watt bei dir und ich denke, dass die ganztägige Akkulaufzeit, das erreichst du vielleicht mit einer Konfiguration mit dieser 45 Watt Leistungsaufnahme. Bei den anderen sinkt es natürlich entsprechend immer weiter ab, weil das werden ganz dünne Notebooks sein, die sie dort noch versprechen. Oder? Also, und dann hast du irgendwann noch ein Problem mit der Kühlung, weil es ein dünnes Gerät ist, viel mehr dürftest du gar nicht haben. Also, ich
muss da noch schnell nicht korrigieren. Also der M5 Pro hat nur etwa 45 Watt, meint Google.
Eben, genau. Also 45 Watt ist das, wo RTX Spark anfängt, oder? Also du siehst es auch da, wenn du die Leistungsaufnahme einfach vergleichst mit Apple, das Versprechen, dass es effizient ist und eines der effizientesten Geräte, kann man schon jetzt anzweifeln, nur wenn man mal die Zahlen sich anschaut, oder? Ja. Und nachher eben das dritte grosse Versprechen, das wir haben, ist die KI-Integration in Windows, wo man auch gefunden hat, dass mit diesen Agenten wird unsere Arbeitswelt verändern. Wir werden nachher KI-Agenten generieren auf dem Notebook, die unsere Arbeit erledigen, alles selbstständig. Und da ist eben auch das Versprechen, dass man das lokal machen kann. Also, dass du wie lokale Agenten machen kannst, dass die Rechenleistung auf deinem Gerät selber ist, dank diesen CUDA-Kernen, die sie haben. Und nachher führen die Agenten deine Sachen aus. Und das ist ja datenschutzgemässig, da müssen sie sich ein bisschen profilieren. Man will halt die, so noch eine andere Klientel mit dem ansprechen. Vor allem geht es auch an die Entwickler, die lieber ein bisschen ihre eigenen Modelle brauchen. Die Frage ist halt auch da, wie sicher ist es, weil es läuft auf Windows. Wie gross ist das, kann sich das Datenschutzversprechen tatsächlich einhalten. Aber ja, an sich cool, oder? Du musst nicht mehr irgendwie auf ChatGPT online, wenn er auch deine Daten hat, wenn du Abfragen machst. Und was ein bisschen mehr positiv stimmt, dass das gehen kann, ist einerseits alle Partner, die da mit an Bord sind. Bislang ist ja auch Windows on ARM, ist eigentlich immer das Problem, dass man zu wenige Partner hatte, die mitgemacht haben, die ihre Apps angepasst haben. Du hast jetzt zum Beispiel Adobe, die jetzt wirklich die ganze Suite optimieren für das RTX Spark. Wie das ja eigentlich auch mit Apple in die Richtung gegangen ist, mit dem Chips, oder was sie auch immer mehr optimiert haben, dass das besser läuft. Und da scheinen jetzt die an Bord zu sein. Und das ist natürlich als solches nachher auch wieder wie Apple, wenn du das RTX Spark als Plattform hast und auch ihre Apps auf das optimieren, Hast du Software und Hardware, die aufeinander abgestimmt sind und optimiert sind? So wie das bislang bei 50.000 Herstellern von Windows Notebooks mit unterschiedlichen Chips und deutlich unterschiedlichen Konfigurationen hast. Das ist etwas, was mich positiv stimmt, weil man sieht, wie es bei Apple funktioniert. Wenn das Zeug harmoniert, dann hast du auch deutlich mehr Leistung, als du eigentlich vom Blatt vermuten würdest, oder? Beispiel MacBook Neo eigentlich. Also, bis es so gut läuft, oder?
Ja, aber hat dann auch so gewisse Monopolgefahr, oder? Wenn dann natürlich alles
natürlich, das ist
Nvidia optimiert wird, dann. Also,
ja. Ja, natürlich, das ist die Gefahr. Ja. Und wenn Nvidia profitiert, auch zum Teil halt natürlich von der Vorarbeit von Qualcomm, wo ja halt einfach die ganze Plattform schon ein bisschen optimiert ist worden auf die ARM-Architektur. Also, wenn das auf ARM ist optimiert worden. Aber eben, du hast jetzt wirklich einen starken Pool. Sorry?
Ja, sag mal. Ich habe jetzt nur gewundert, wie das jetzt aktuell ist, Tommy. Also du jetzt mit dem, weißt, kommst du gut klar mit dem ARM, Windows und so.
Wegen Kompatibilität,
ja,
oder was?
Genau.
Ey, ja, meistens schon. Es gibt so ein paar einzelne Sachen, die nicht funktionieren, was mich zum Beispiel nervt, wenn ich irgendwie Game Capture mache, mit der Elgato-Software, die funktioniert zum Beispiel nicht. Das ist einfach kaputt. Aber jetzt so im Alltag habe ich echt keine grossen Probleme. Also ich benutze auch nicht sehr viele verschiedene Programme beim Arbeiten. Es ist halt einfach, und was ich halt schon schätze, ist die Akkulaufzeit im Vergleich zu normalen Windows-Laptops. Das ist so der grösste Vorteil. Und mal schauen, wie es dann mit der neuen wird sein. Ich fände es aber schon spannend, noch ein bisschen mehr Leistung. Ich merke es aber irgendwie, wenn ich Photoshop oder so brauche oder wenn ich mal selten mal aufs Premiere auftue und irgendetwas schnipsle, ist es halt schon, kommt er an seine Grenzen. Von dem her wäre ich schon interessiert, wie das dann auch mit dem RTX Spark würde funktionieren.
Cool.
Ja, ich denke, Leistungszuwachs wird sicher enorm sein, wobei ich noch mal bei der Leistung bin, wo man kann vergleichen kann, Nvidia versus Apple Silicon. Ich gehe da schwer davon aus, Apple ist immer noch weit voraus. Also der M5 Max bist du ja was auf einer RTX 5080 von Rechenleistung her, oder? Oder wo
also
bist du drauf,
Samuel? Vielleicht, das habe ich jetzt wohl auch nicht. Also.
Genau, aber eben, ich glaube, so auf so einem Niveau solltest du etwas sein mittlerweile. Also sie reden von RTX 5070. Also selbst nicht, bist du immer noch ein bisschen hinten drin. Wo es dann wirklich nativ läuft, läuft es ja gut auf Apple.
Ja, wenn es wirklich nativ läuft. Also vor einem Jahr habe ich mal den M4 Max und den vorherigen jetzt halt und RTX, das war 5090, glaube ich, habe ich verglichen mit den nativen Versionen von Cyberpunk. Und also ist schon noch nicht, nein. Also
nicht 5090, ich sage 5080, gell?
Ja, aber ist also, ein grosser Unterschied. Ist es ein riesiger Unterschied? Wie viel ist das nochmal etwa? Ist gerade so doppelt die Leistung, oder?
Ja, schon fast. Also der Preis,
wirklich? Okay.
Es ist schon ein riesen Unterschied. Aber
ja, dann ist es wahrscheinlich etwa, dann bist du wahrscheinlich etwa richtig, dass der M5 Max etwa 50-80 Niveau ist.
In dem
so
Ding
in dem
ist, genau.
Ja, ja.
Genau, aber trotzdem, obwohl es leistungsfähiger ist, hat man wieder natürlich mehrere Trümpfe. Einerseits CUDA. Das ist mit Abstand der wichtigste Vorteil. Wenn du im CUDA-System inne bist, als KI-Entwickler, Machine Learning Researcher oder bei gewissen kreativen Workflows, wo die CUDA-Kerne wirklich wichtig sind, hast du schlicht keine Alternative zu Nvidia. Und natürlich die Gamer. Weil eben, Apple Games immer noch nicht. Es gibt immer noch zu wenig Portierungen. Und darum bist du da klar im Vorteil. Und ja, preislich ist es halt einfach so, wird schwierig. Für Nvidia da vernünftige Preise anzubieten. ZGX Spark ist irgendwie was 4.500 Franken aufwärts. Kannst davon ausgehen, wenn die Datencenter-Sachen nicht drauf haben, kostet sicher weniger. Aber da bist du bei $3.500 bist Minimum und der Vollausbau vielleicht noch mehr. Vielleicht einen vernünftigen Preis bekommst du für die, wenn du 16 GB RAM drauf hast und geringe CPU-Kerne. Dann bist du vielleicht in einer vernünftigen Preislage. Aber schwierig, auch da hat niemand etwas gesagt, oder?
Nein. Also du hast nicht die gleichen Kompatibilitätsprobleme bei den Games, weil eben auf ARM und so.
Nein, das ist wirklich schon sehr optimiert. Da gehen sie davon aus, dass eben Nvidia der Game-Changer ist, oder?
Aha,
weil
okay.
Du jetzt mit den CUDA-Kernen reinkommst, die fürs Gaming optimiert sind, oder? Und darum bist du da, ist es klar, im Vorteil.
Würde es nachher, für mich mit dem Apple-Laptop allenfalls auch wäre der Weg dann kürzer für die Studios, um es dann auch noch auf Apple portieren? Wenn sie es eh schon auf ARM machen, oder ist das egal?
Das kann ich gut sagen. Ich nehme an, es ist schwierig, weil du halt einfach immer noch ein anderes Betriebssystem hast, oder? Aber eventuell kann das helfen, weil die Architektur, die unterliegende, nachher wieder gleich ist, genau.
Hey, und
eben
Valve pusht das selber auch. Die fördern ja das aktiv, dass die Entwicklung von Steam auf ARM, oder? Und,
genau.
Und wenn es dort tun sie so, was machen sie ähnlich wie mit ihrem für Linux, oder? Was sie selber dann irgendwie ermöglichen, oder? Darum, also, Vielleicht kommt das dann entgegen. Und wenn es dort läuft, auf ARM, dann wird es ja auch auf Mac müssen irgendwie laufen. Ja, gut.
Ja, es ist, ja, es ist wirklich so, noch so Abschluss, es ist wirklich so ein bisschen, eben der M1-Moment hast du vorhin angesprochen. Der kann es sein, weil das unterscheidet jetzt ganz klar von früheren Windows- und ARM-Versuchen, ist, Nvidia hat das Geld und den Einfluss, ja, das durchzusetzen, wie das Apple gehabt hat, ja, beim M1.
Ja, die sollen mal ein paar von den Milliarden nehmen und da mal richtig investieren. Da.
Und einfach uns geben. Einfach uns,
ja,
geben.
Ja, also ja, uns günstige Preise geben. Das,
genau, genau. Ja, also dann gehen wir noch zum nächsten. Und so GoPro, eben so der einstige Pionier von den Actioncams, steht jetzt offenbar kurz vor dem Konkurs, Samuel.
Ja, das ist die Frage. Ja, es sieht schlecht aus für GoPro. Also GoPro hat in einem Finanzbericht davor gewarnt, dass es erhebliche Zweifel am eigenen Fortbestand gibt. So ist das. Also auf Deutsch gesagt, sie stehen vor der Insolvenz und das müssen sie machen in den USA. Müssen sie das quasi wie die Warnung rausgeben, wenn sie nicht mehr sicher sind, dass sie in den nächsten 12 Monaten zahlungsfähig sind. Dann ist das so rechtlich Vorschrift, weil sonst, wenn sie das nicht machen und dann plötzlich so von mir nichts, ihr nichts hops gehen, dann rebelt es dann, oder? So, und das ist natürlich recht blöd für sie, weil wenn du das machst, ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, wenn du dich irgendwie retten und neues Geld irgendwo holen von einer Bank oder von, also nicht, Aktionären, Kreditgeber, was auch immer. Dann sagen sie natürlich so, aber es sieht ja schlecht aus, wir geben dir das nur zu ganz hohen Zinsen oder halt überhaupt nicht. Also eigentlich ist es so, wenn eine Firma so eine Meldung muss rausgeben muss, ja, dann ist es meistens schon so ein Teufelskreis, wo nur noch schwer kann stoppen, sage ich mal. Und jetzt ist die Frage, ja, warum? Also warum ist es überhaupt so? Sie sagen, es ist hauptsächlich wegen der Speicherkrise, weil Speicher so teuer geworden ist und sich anscheinend für ihre Geräteklasse zum Teil mehr als verdoppelt hat, der Preis, oder sogar noch mehr. Und sie können das anscheinend nicht genug gut weitergeben an die Endkundschaft, weil in dem Preissegment, wo sie arbeiten, das ist so zwischen 300 und 500 Franken, oder? Da sind halt die Endkunden einfach nicht bereit, um noch mehr zu zahlen. Das ist die offizielle Begründung. Und ich denke, da hat es sicher ein bisschen etwas Wahres dran, oder? Also die Speicherpreise sind gestiegen, das ist schon wahr. Aber es gibt natürlich einfach noch viel tiefer liegende Gründe bei GoPro, warum das einfach nicht mehr läuft. Und das ist jetzt auch nicht seit gestern so, dass es dort nicht mehr läuft. Der erste ist, dass einfach niemand mehr Actioncams braucht. Oder nicht mehr, keine neue mehr. Also das passiert aber auch seit Jahren nicht mehr viel, als ob jetzt GoPro, ach, das kann nicht, hey, 10 oder 11 oder 12 oder was auch immer kaufst. Das ist
kein grosser Unterschied mehr zwischen den Generationen.
Nein, also es ist ein bisschen
besser. Keine Ahnung, ich habe mal irgendwie vor 3 Jahren wahrscheinlich eine gekauft und keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat, aber in dem Fall gar nicht.
Ja, aber du hast noch eine GoPro gekauft vor 3 Jahren.
Ja, genau.
Ja, ist halt so der Name, oder? Ich meine, früher ist GoPro, ist einfach, hast du ein Actioncam gebraucht, ja, du kaufst eine GoPro.
Genau.
Das ist gar keine, so, gar keine Debatte.
Default, ja.
Aber DJI, genau, hat doch die schon gefühlt lang abgelöst, oder?
Ja, ja, das kommt jetzt gerade dazu. Also das Erste ist, dass einfach grundsätzlich niemand mehr wirklich Actioncams kauft, auch weil einfach die Smartphones so gut geworden sind und
ja,
brauchst du jetzt halt wirklich nur noch dann, wenn du etwas Robustes brauchst oder für unter Wasser oder irgendwie willst du auf den Helm setzen und so Sachen. Das ist schon mal cool. Aber sie sind halt gleich, sie sind zwar ein bisschen besser geworden, aber halt immer noch nicht so gut, dass es dann wirklich so für, ich sage jetzt mal, professionelle Ansprüche genügt in vielen Fällen. Und dann, weißt du, kann nicht, wenn jetzt für dieses YouTube-Video, für dieses Ferienvideo spielt es halt dann nicht so eine Rolle, ob du jetzt eine GoPro 9 oder 13 hast, da siehst du den Unterschied dann auch nicht gross. Das ist das Erste. Und das Zweite, wie du sagst, Phil, die chinesische Konkurrenz, die ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Also DJI und Insta360, die sind auf den Markt gedrängt. Und ich habe auch bei uns die Marktzahlen, hat mir der Manu Wenck hier verdankenswerterweise rausgezogen und eine Grafik daraus gemacht. Kann man bei uns übrigens auf der Webseite anschauen. So ein schönes Balkendiagramm, wie sich das entwickelt hat. Und da sieht man auch, GoPro ist im 2016, also so am Anfang, so völlig unangefochtener Marktführer gewesen, über 80% Marktanteil. Und dann ist es immer so ein bisschen zurückgegangen und so der richtige Umschwung hat es eigentlich aber erst so im 22, 23 oder vielleicht 21 langsam gegeben bei uns. Und jetzt seit dem ganz schnell rausgeholt. Ja, also so Ende 24, Anfang 25, dort hat jetzt wirklich DJI GoPro überholt und jetzt im 26 ist GoPro nur noch auf einem Marktanteil bei uns von etwa 18% und DJI ist halt einfach Marktführer. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen. Es gibt auch Zahlen aus Japan und so, das ist das halt auch so. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, also, wo mit dem zusammenhängt, ist, dass GoPro-Kameras halt einfach scheiße sind. Also, und das ist auch das, was bei uns in den Kommentaren oder zum Artikel unten halt einfach ganz viele Leute geschrieben haben, ja, kein Wunder, sind sie Konkurs. Ist einfach eine scheisse Firma, der Support ist schlecht, sie machen irgendwelche Online-Zwänge bei Apps, dann werden alte Kameras plötzlich immer unterstützt von den neuen App-Versionen, weißt, so geplante Obsoleszenz und es gibt einfach keine Innovationen, die Kameras überhitzen, die Akkulaufzeit ist scheiße. Also einfach so,
yeah.
Produkte sind einfach nicht gut.
Hey, was, so. was ich aber für bei DJI schon immer komisch finde, auf Android musst du die App irgendwo direkt bei ihnen runterladen, gibt es nicht aus dem Store?
Ah, wirklich?
Auch für die neue jetzt noch, die Osmo, die Pocket da.
Yeah.
Ich muss das aus dem shady Hinterhof runterladen und dann irgendwie... und du fragst dich schon... Ja, ich habe es mit dem einen da von Game 2 nicht getroffen, er hat die gleich gehabt und hat eben gesagt, oh nein, ich habe ein iPhone, das ist einfach die offizielle App. Und ich finde da, wieso muss ich sie da irgend sonst runterladen, oder? Und dann findest du so ein Chinesen, was Hintertürli wollen auf dem Telefon, aber...
Wahrscheinlich, auf Android könntest du das machen, oder auf Apple geht es halt...
Nein.
Also geht es nur wenn es dann explizit deine Zustimmung erfragt, oder?
Ja.
Ja, ist auch nicht spannend. Ja, auf jeden Fall wiederum ist jetzt halt GoPro nicht so gut. Das steht nicht so gut da. Die Folge ist im April, jetzt haben sie, glaube ich, irgendwie ein Viertel von der Belegschaft schon mal entlassen. Sie verkaufen da irgendwelche Vermögenswerte, was auch immer das ist. Immobilien, keine Ahnung. Und sie prüfen, glaube ich, auch den Verkauf, also ob irgendjemand anders sie halt jetzt noch kann retten und sich einverleiben. Ja, also ich glaube, das ist so die, also ich habe das Gefühl, das ist die einzige Möglichkeit, ist, dass irgendeine andere Marke findet, hey, mal, wir snacken das jetzt noch schnell weg und machen noch ein bisschen Actioncams und sonst habe ich das Gefühl, das wird nichts mehr und die sind innerhalb vom nächsten Jahr wirklich weg.
Da sehe ich jetzt aber auch keine Rettung, weil eben, einerseits gibt es kein Know-how offenbar ein Wesentliches zum Übernehmen, oder? Weil die anderen haben sie ja schon überflügelt und dann findest du ja den Namen offenbar zieht jetzt auch nicht mehr so. Also scheint jetzt wirklich nicht mehr sehr viel Wert zu haben. Also, ja, aber,
ich glaube den Namen wahrscheinlich schon. Also, wahrscheinlich jetzt eigentlich, also sie haben auch vor kurzer Zeit so die Mission One mal rausgebracht, die ist so ein bisschen... Ah, die ist nicht so schlecht, die hat einen grösseren Sensor und so, und wechsel ob ich die... Also weißt, sie haben schon Know-how, aber wie du sagst, die in China haben es halt auch. Ich glaube...
Komm jetzt einmal, mach das Portemonnaie auf, jetzt tu nicht so,
ja. Kauf dir. Ja, jetzt ist es sicher günstig.
Ja, eben. Also gut.
Können wir schauen.
Schau mal, die letzten 12 Monate, ob sie es überlebt.
Ja.
Dann, ja, kommen wir sonst noch zu unserer vierten News. Der Summer of Games hat eigentlich schon halbwegs angefangen.
Was? Summer of Games?
Summer of Games, cool.
Ja. Heißt er nicht so?
Summer Game Fest.
Summer Game Fest. Heißt er aber nicht Game, heißt er Game Fest oder Games Fest? Game Fest.
Game Fest, ohne Essen. Aber ja. Schön, es ist einfach kurz umtaufen.
Summer of Games.
Summer of Games, finde ich. Ist dann viel epischer.
Irgendwie schon, gell? genau, aber das ist ja so die inoffizielle eben, E3-Ablöse. Und da gibt es einfach immer ganz viele Events, die während drumherum stattfinden, die dann so halb dazugehören. Jedenfalls, Sony hat ja, eben, so das mehr oder weniger eröffnet mit dem State of Play. Und er hat versprochen, legendär zu werden, der krasseste State of Play seit Jahren. Aber
das habe ich eh gesagt, ja. Er ist super gehypt.
Ich habe das aber auch sonst gelesen. Also ich glaube, du bist nicht der einzige, der höhere Erwartungen gehabt. Aber es sind doch nicht ganz so krass geflasht, hat es mir dann doch nicht. Oder wie siehst du das?
Nein, es war schon okay gewesen. Aber eben, ja, Sony hat so wahnsinnig gehypt. Ich habe das Gefühl gehabt, aber sie haben es irgendwie 2 Wochen im Voraus angekündigt. Das machen sie sonst nie. Sonst ist einfach, hey, morgen gibt es ein State of Play, schaltet ein. Und jetzt ist es 2 Wochen im Voraus mit Countdown auf der Webseite. Und
mit Kino?
Ja, in Kinos gestreamt in den USA. Also da musst du schon irgendwie denken, wow, irgendetwas krasses in petto. Und was sie gezeigt haben, war okay gewesen. So die grosse Überraschung hat es gefällt. Kevin, du hast es zusammengefasst für uns im Magazin. Was war für dich das Highlight beim Zusammenfassen?
Schwierig. Ich glaube schon, im Ausschau war schon das Highlight. Aber es ist jetzt nicht so das Game, wo ich würde sagen, Game of the Year Anwärter. Also jetzt,
und sie haben es auch schon gezeigt?
Und im Ausschau war nichts Neues.
Genau,
war
ja, genau. Gesehen oder so.
Das war das Problem. Oder viel Sachen, die schon gezeigt wurden und so, nicht wirklich mega krass. Ich glaube, die grösste Überraschung, ja, für die Gesichter, war eben auch keine Überraschung gewesen, weil das schon geleakt ist vorher, sehr, sehr schade. Es ist ein neues God of War Spiel, ein Spin-off, wo Kratos seine Frau die Hauptrolle übernimmt. Und eben, das ist leider schon irgendwie... Hey, ich glaube, das Jahr ist es geleakt worden. Sie ist wirklich fast geschafft. Fast haben sie es geschafft. Dass es, und ich glaube, wenn das eine Überraschung wäre gewesen, wäre es nochmal so ein bisschen mehr irgendwie gewesen. So, wow, okay, das neue God of War hätte ich jetzt nicht erwartet. Und mit Kratos' Frau, ihr Hauptrolle, hätte ich noch weniger erwartet.
Also ich habe es nicht gewusst. Und mich hat es trotzdem nicht geflasht. Also,
du bist eher ein God of War-Hater.
Nein, ich habe das. Ich habe die testen. Ich glaube, dem 5 von 5 gehen so dem letzten. Ich habe das erste sensationell gefunden. Und das zweite... Ich bin
es war einfach more of the same gewesen, das zweite, oder?
Das ich so. Habe es beim Spielen, so die Story hat mich eigentlich recht geflasht, aber ich habe auch gefunden, ey, ich habe es nach einer Woche vergessen gehabt. Also irgendwie habe ich gemerkt, das war auch wieder so eins, wo ich vielleicht nachträglich den Test anders bewertet hätte, weil irgendwie, ja, also das ist irgendwie, wenn es so nicht bleibt, dann ist es halt irgendwie doch nicht so speziell gewesen. Und jetzt darum, nochmal eins, wo, ja, sieht gut aus, aber sieht auch wieder genau gleich aus irgendwie.
Ich finde es einfach schade, dass es ist vom gleichen Studio, Santa Monica, Studio, und ich finde es schade, dass die jetzt anscheinend verdammt sind, für den Rest ihrer Existenz gerade ein Vorspiel zu machen. Und ich finde es immer schade, ich würde immer gerne sehen, dass Studios etwas Neues in Angriff nehmen. Darum finde ich eigentlich Naughty Dog so cool, oder? Die machen irgendwie Uncharted, dann gehen sie weiter zu The Last of Us und dann gehen sie weiter zu Intergalactic. Die haben es irgendwie geschafft, aus dem Hamsterrad irgendwie zu entfliehen, auch wenn die, also eben Intergalactic, das ist jetzt nicht gezeigt worden, das neue Game, das wird wahrscheinlich erst irgendwann nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr kommen. Aber sie sind ja etwas Neues dran und Santa Monica muss God of War machen. Aber ich finde, die Prämisse finde ich irgendwie auch so, bin ich hin und her gerissen, ob ich die geil finde, weil es ist kein Prequel oder so, sondern du spielst die Fae, also Kratos seine Frau, nachdem sie gestorben ist. Und das ist so wie ein Afterlife, wo sie aufwacht, wo ganz viele Götter aus anderen Mythologien zusammenkommen. Die man im Trailer gesehen hat, glaube ich, einer war ägyptisch, der andere war irgendein mongolischer Gott. Und ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob ich das cool finde oder nicht, weil es nimmt am ganzen... An der ganzen Geschichte vom ersten God of War aus 2018 nimmt so ein bisschen die emotionale Teufel irgendwie, wenn du so weißt, ah nein, sie ist nicht wirklich tot, sondern sie ist da im Afterlife und vermöbelt andere Götter. Und im ersten Spiel ist es darum gegangen, oder der Grieving-Prozess, wo der Kratos und sein Sohn durchgehen, sie gehen auf die Reise, um die Frau würdigen und ihren letzten Wunsch erfüllen, um ihre Asche verstreuen über den Bergen. Und jetzt weißt du einfach, okay, nein, die ist eigentlich nicht tot. Es war einfach irgendwo anders und hat Zeug gemacht.
Ja, vor allem, so wie die Games laufen, irgendwie, er kann ja in die Unterwelt gehen und so, vermutlich gibt es einen Weg für ihn auch in die Totenwelt zu gehen, kann er sich nochmal besuchen. Also so wie die Fantasiewelt funktioniert.
Ja, genau. Also, was sind die Regeln und wer ist wirklich tot und so, es nimmt dann ganz so ein bisschen Gewicht, habe ich das Gefühl. Yeah. Aber es könnte doch cool werden, weil Fans haben schon so Hints gefunden aus dem ersten God of War und aus dem zweiten God of War, die so andeuten, dass sie das von Anfang an geplant haben, dass das so wird passieren und dass am Schluss alles Sinn wird ergeben. Man hat zum Beispiel so Sequenzen gehabt, wo der Kratos mit der Frau geredet hat im ersten God of War Spiel, wo er so wie ihre Stimme gehört hat und die Leute gehen jetzt davon aus, dass das so ein Masterplan ist, was sie irgendwie jetzt über die 10 Jahre erfüllen und dass am Schluss alles ein super cooles Gesamtbild wird geben.
Hey, es wird ein gutes Game wird es sowieso, und eben, wenn man gerade in der Stimmung ist. Aber es ist jetzt wirklich auch so eins, das hätte auch nicht kommen können. Ich hätte das nicht vermisst. Also ich hätte viel lieber, wie du sagst, etwas Neues. Machen doch
etwas Neues. Ja.
Vor allem, sie machen ja auch noch ein neues God of War, ein normales auch noch.
Ja, genau. Und God of War Remakes von den alten God of War Spielen kommen auch noch. Also ist so ein bisschen... Und God of War TV-Series auf Amazon kommt ja auch noch. Also ist wirklich so, die gehen all in mit God of War. Genau, Marvel's Wolverine ist, glaube ich, so das nächste grosse Highlight gewesen, vom gleichen Studio, wo die Spider-Man Games gemacht hat. Also da kann man davon ausgehen, dass es ein solides Game wird sein. Der hat das auch überhaupt nicht geflasht, Phil, oder?
Hey, ich glaube auch, es wird sicher lustig. Ich finde einfach, optisch macht es mir wirklich gar nicht an. Ich finde, es hat einfach keinen Stil. Es ist wirklich einfach so, es sieht so 0815 aus. Und
ich finde es cool, dass es bunt aussieht, irgendwie, aber für so ein AAA-Spiel.
Ich finde es einfach, mir ist es ein bisschen zu blass, aber irgendwie.
Wirklich?
Ja, ich finde es ein bisschen, mir gefällt es wirklich, also weißt du, haben sie aber einfach irgendwie blöde Ausschnitte gezeigt. Aber ich finde, die sind so... Das sieht alles so ein bisschen langweilig aus. Und ich meine, das Game wird sicher easy. Ich finde den Wolverine eigentlich recht cool, aber wirklich, das hat mich bis jetzt noch gar nicht abgeholt.
Ich finde es geil, dass es so ultra-violent ist. Also der Wolverine, wenn er kämpft gegen Gegner, der rammt seine Klauen durch den Kopf und das überall Blut. Das ist ein hoher Kontrast zu den Spider-Man-Games, die ja mega so teen-rated waren und wenig Gewalt hatten und so. Kevin, du hast es auch nicht so cool gefunden, das Wolverine.
Hey, ist okay gefunden. Eben, es ist so also, ich musste lachen, er hat anscheinend irgendwie ein Blood Repellent Kostüm an. Jedes Mal ist er voller Blut, nachdem jemand gemeint hat, es geht so langsam weg, dann ist er plötzlich eine super Sekunde später.
Ja, hey, aber es ist sicher irgendeine spezielle Technologie, die er hat.
Genau, sicher irgendetwas werden sie es können erklären. Hey, ich habe es gesagt, aus wie Spider-Man, einfach jetzt ist der Wolverine
Spider-Man
da.
In Blutung.
Genau, und plus Blut. Genau. Das Kind wechselt und Blut hinzugefügt.
Aber halt auch das geile, das sich bewegen, das war natürlich das Highlight im Spider-Man.
Ja, das stimmt.
Das
fällt
jetzt hier halt schon. Vielleicht kann er sich ja durch den Boden putzen.
Gut, er kumpelt ja recht der Gegend, weißt du. Ja, halt einfach ohne.
Und die letzte Überraschung war noch Until Dawn 2. Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Until Dawn, so ein bisschen Kultklassiker. Wo auf der, ist das PS3 oder PS4 gewesen? Weil der ist rausgekommen. Ich glaube PS4.
Ich hätte gesagt PS4. Also.
Schon ein Zeitchen. Ja. Und so ein bisschen das, wo Supermassive Games ihre Karriere sozusagen in diesem Genre kickstartet hat. Wir haben erst über ein neues Game von ihnen geredet. Directive 8020. Sci-Fi-Horror-Spiel, das erst rausgekommen von ihnen. Until Dawn 2 ist aber nicht von diesem Studio. Das ist von Firesprite Games. Wo zuletzt haben die das Horizon-Spiel in VR gemacht. Das ist eigentlich ein VR-Studio, lustigerweise. Und die machen jetzt Until Dawn 2. Für die, die es nicht kennen, eben so ein Horrorspiel, wo eher so interaktiver Horrorfilm, so kann man es bezeichnen, oder?
Und auch mit Schauspielern. Also du
siehst mit echten Gesicht, Schauspielern, ja.
Du siehst einfach dann die Gesichter, merkst gerade, welche Schauspieler das sind. Also meistens solche B-Tier-Schauspieler, aber hat immer ein paar, die man erkennt.
Ja. Und Was halt allgemein spannend ist bei dem, also sind noch viele andere Games gezeigt worden, aber was mir aufgefallen ist, und ich habe noch einen Bericht darüber geschrieben, weil es mich schon gestresst hat beim Schauen, irgendwie jedes Game, das Release-Datum angekündigt hat, ist gestanden, September. Und der Grund ist einfach, weil alle GTA 6 aus dem Weg gehen, wo im November wird launchen. Und im Bericht dann geschrieben, es ist so wie eine Atombombe und du willst eigentlich nicht im Blast-Radius sein, weder vor Launch noch nach Launch. Weil vor Launch gehst du schon davon aus, die Leute werden wahrscheinlich nichts Neues kaufen, weil sie wissen, in ein paar Wochen kommt GTA 6. Und nach Launch sowieso niemand wird Zeit haben für neue Games. Und darum knallen jetzt alle Publisher ihre Games noch in September und Oktober. Das fühlt sich langsam an. Und das wird eigentlich ein riesen Massaker, die zwei Monate. Und ich weiß nicht, ob das gescheit ist für die Publisher, weil wenn du so viel Konkurrenz hast, das ist genauso schädlich, wie wenn du gegen GTA antrittst, oder nicht?
Ja, weil Fable haben sie schon verschoben. Da finde ich
immerhin
eine gute Entscheidung gewesen.
Ja.
Und ich finde es also ein bisschen Control.
Was?
Sie auf nächstes Jahr sogar, ja.
Nächstes Jahr, ja, okay. Ja.
Ich finde Tomb Raider sicher genau der gleiche Grund sein, dass sie es verschoben haben im Februar.
Ja. Ich finde ja irgendwie, klar ist GTA riesig und so, aber ich meine, wenn jetzt nicht, also, gibt es nicht auch ganz viele Leute, die das auch einfach nicht spielen werden?
Ja, natürlich, aber ich glaube, es ist halt wirklich, wenn es einfach so viel spielt, dann die Überschneidungen sind einfach zu gross.
Ja, die Schnittmenge ist gross, ja.
Also das,
ja,
okay.
Und, ja, das habe ich mir auch gefragt, aber irgendwie so Rayman Legends Retold. Muss es vor GTA 6 rauskommen? Wie gross ist die Überschneidung wirklich zwischen den Zielgruppen? Aber der andere Punkt ist auch hier, GTA wird den ganzen Sauerstoff im Raum wegsaugen. Also irgendwie alle Gaming-Magazine werden nur noch über das berichten. In den Mainstream-Medien wird sowieso nur GTA 6 stattfinden und andere Games werden eh keine Chance haben. Und ich glaube, GTA 6 kommt ja nicht mal auf PC raus und auch PC-Games werden verschoben.
Eben.
Aber es ist so wie egal, es ist so wie
GTA 6. Ich kann da nicht mitreden nachher.
GTA 6 wird Talk of the Town sein und man will dem einfach aus dem Weg gehen.
Ich bin schon froh, wenn das Ding dann einfach mal vorbei ist.
Ich bin auch sehr froh.
Ja, muss ich sagen, es ist einfach genau, weil man irgendwie so einen Hype darauf an und dann auf eine Art das Gefühl, kann nur enttäuschen und einfach, es ist wirklich so unentspannt irgendwie.
Ja.
Kann man jetzt das einfach mal spielen und dann auch wieder mal chillen.
Aber das Ding ist, nachdem ist es ja nicht fertig, weil es kommt jetzt erst auf Konsole raus und dann wird es noch den PC-Release geben, wo alle Publisher Panik werden schieben wieder. Yeah. Und dann wird es ja nochmal den Re-Release geben auf der neuen Konsole, also auf der PS6 und so.
Aber es ist schon nicht mehr gleich dann.
Ja, also, nicht mehr gleich, aber es wird gleich auch so ein Rät zu raten sein, wenn kommen sie und wenn wollen wir unser Zeug schieben.
Sicher.
Und eben, das Jahr, es gibt noch so viele Games ohne Datum, wo für das Jahr alle noch angekündigt sind. Wir haben schon allein das Remake von Halo oder Gears of War und so. Und das ist alles noch ohne Datum, soll das Jahr erscheinen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt auch noch alles in September, Oktober gepresst wird, ist gross. Es wird spannend. Und eben die nächsten Highlights an dem, wie hast du gesagt, Summer of Games.
Mhm.
Oder offiziell Summer Game Fest, wo ihr euch eintragen könnt in den Kalender, ist sicher der Xbox Showcase, der am Sonntag stattfindet, am 7. Dort werden sicher ganz viele Highlights präsentiert werden. Und seit gestern ist auch klar, wer noch inoffiziell das Nintendo am 8. oder 9. Juni auch noch ein Showcase wird haben. Und da bin ich auch gespannt, wie Nintendo auf GTA 6 reagiert. Ja. Ob die einfach sagen, fuck you, es ist egal, was da passiert, wir machen unser eigenes Ding, weil wir so ein bisschen in unserer eigenen Bubble sind. Oder ob die auch ihre Games bis Ende Jahr um einen GTA-Launch her werden verschieben.
Das finde ich, wär schon lustig. Das neue Super Mario. Am gleichen Tag.
Ja. wenn jemand, dann Nintendo.
Ja, das wäre lustig. Also gut, ja, und dann, ich bin gespannt. Aber ja, es wird stressig, ja, im Herbst. Gut, komm, dann gehen wir noch weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Kevin, du hast frieren die zweite Staffel geschaut. Die Japaner haben Freude an deutschen Wörtern, oder? Das ist schon so.
Sie haben definitiv Freude an deutschen Wörtern, genau. Ja, die zweite Staffel, ich muss sagen, sie ist schon seit Ende März abgelaufen. Ich war ein bisschen spät mit dieser Schauen. Aber vielleicht kurz eine Erklärung, um was bei Frieren eigentlich geht. Das ist der Name der titelgebenden Elfenmagierin. Und am Anfang fängt es so an, dass sie nach einem 10-jährigen Abenteuer mit ihrer Heldentruppe zurückkommt und sie hat den Dämonenkönig besiegt. Also im Gegensatz zu anderen so Fantasy-Geschichten setzt die Handlung eigentlich am Schluss an.
Okay, cool.
Und nicht am Anfang.
Da hast du mich schon.
Es ist mal eine andere Art und Weise. Und es geht nachher eigentlich auch, es ist nicht ein riesiges Epos. Natürlich hast du Kämpfe etc., aber es behandelt nachher eher so auf emotionale Art und Weise die Vergänglichkeit vom Leben.
Oh, nein, da hast du mich verloren.
Elfen haben so eine sehr lange Lebensspanne, oder? Und Jahrzehnte vergehen so für Elfen, die Tausende von Jahren alt werden, wie im Flug, oder? Und wo sie nachher nach 70 Jahren später wieder ihre Pferd trifft, der Himmel, auf Deutsch, weil der stirbt dann an Altersschwäche und erst dann wird ihre bewusst, dass sie wegen der kurzen Lebenszeit, dass sie das in ihren Momenten, die sie mit den menschlichen Freunden hatte, nicht wirklich geschätzt und verstanden hat. Und das nimmt sie sich nachher vor, dass sie das bewusst wahrnehmen will und geht nachher auf eine weitere Reise. Und ja, da wäre jetzt die erste Staffel, hat sich nachher auch wieder Gruppen um sie herum formiert, mit einer anderen Magierin und mit einem anderen Krieger. Und jetzt in Season 2, die behandelt so zwei Handlungsbögen. Das ist der Arc in den Animes und Mangas. Das ist so die nördliche Reise und der göttliche Aufstand-Arc, den sie behandelt haben. Und so der erste Teil, das ist so ein Classic Freerin. Es ist einfach alles so ruhig, ruhige Strassen, kleine Städte, Menschen mit kleinen Geschichten, die aber gleich so einen grossen Eindruck hinterlassen. Das ist zum Beispiel wieder Zwerg, der heisst Fass, wieder der deutsche Name. Der hat 200 Jahre damit verbracht, Zwerge werden auch älter in dieser Welt, das legendäre boshafte Bräu zu finden. Das ist so ein Bier in Alkohol, keine Ahnung, was das genau ist. Und Frieren und Co. helfen dem nachher beim Suchen von diesem boshaften Bräu. Am Schluss fängt er raus, es ist absolut hässlich und er hat einfach 200 Jahre von seinem Leben damit verbracht, das zu suchen. Er hat sich seine Reaktionen auf das Ufer, eben auch wieder die Vergänglichkeit vom Leben, die hier thematisiert wird und dass es manchmal schon nicht so schlimm ist, wenn man jahrzehntelang etwas sucht und das ist nachher nicht das, was man sich vorgestellt hat. Das ist wirklich so, die kleinen Slice of Life-Sachen, wo das ist genau Frieren. Frieren ist nicht so eine Geschichte mit den epischen Schlachten, die hast du auch, aber es ist einfach so Slice of Life, die kleinen Geschichten, die kleinen Auseinandersetzungen, die dort hier zentral sind. Ein bisschen schade, dass der zweite Staffel ist, sie hat nur 10 Folgen gehabt. Die erste hat irgendwie 28 gehabt.
Alter Schwede, da gibt es
ja, ja, das gibt es noch. Ich habe das Gefühl, alle Serien, egal ob Anime oder was, folgen so am Trend zum kürzer werden.
Ja, genau. Aber die erste hat 28, die zweite hat jetzt 10. Sorry, habe ich es falsch gesagt.
Nein, richtig. Ja.
Richtig, genau. Und da hier ist jetzt einfach die Idee, dass man nachher der nächste Arc kommt, ist eine sehr lange. Und sehr wahrscheinlich haben sie in einer Staffel, über die dritte Staffel, nachher den Wolf erzählen, der 2027 kommt. Und dann, ja, für mich ist einfach, hey, so geil, weil es einfach so ruhig ist. Du hast zum Teil Szenen, wo sie einfach laufen mit ein bisschen Musik, während 3-4 Minuten ihre 20-minütigen Folge oder so. Es ist wirklich so sehr ruhig, sehr gechillt. Ich kann Frieren wirklich nur empfehlen. Auch Leute, die nicht gerne Anime haben, wo nicht die übertreibten Klischee-Charaktere hast. Okay, natürlich ist es die Magierin, ist es der Krieger und so, aber sie überhaupt nicht klischierte Charaktere und nicht übertreibt, die irgendwie die ganze Zeit lang auf anschreien und auf den Kopf gehen oder so. gibt es auch, aber wirklich sehr wenig. Und wirklich cool. Nicht Money Me Fans kann ich sehr empfehlen.
Oh, nice. Weißt du eigentlich, von wo das die Obsession mit deutschen Namen kommt, von den Japanern? Hey, historisch. Ja, als Anime-Fan.
Wirklich, ich habe es auch noch nie verstanden. Ich bin mir das erste Mal aufgefangen, ja, dann bei Neon Genesis Evangelion. Yeah. Die eine ist auch eine Deutsche, Dasuka, oder ist in Deutschland aufgewachsen. Und nachher sagt sie ihm, er soll einfach Shinji, er soll einfach Deutsch reden, und er hockt dort in seinem Mecha innen und sagt, Baumkuchen. Das ist jetzt anscheinend tatsächlich irgendeine Spezialität, und ich habe noch nie davon gehört.
Ja, ja, voll. Als ich in Japan war, es hat überall Baumkuchen gegeben als Snack.
Genau, für, genau.
Das ist noch nie etwas von Baumkuchen gehört.
Genau, das ist wirklich genau von dort. Hey, das ist auch so nicht. Heidi ist ja auch so ein Beispiel, der Anime.
Stimmt, ja.
Wo ja mega, die Schweiz mega populär gemacht hat in Japan. Das ist auch einfach so, dass die Vorstellung von diesen Alpen, von dem irgendwie Deutschland, Schweiz vielleicht auch noch ein bisschen vermischt. Das ist
ja,
der Bayern.
Ja.
Das ist der Bayern oder so. Ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen. Einfach vielleicht die romantische Vorstellung von diesen Alpen.
Sie haben ja schon kollaboriert miteinander, vor 80 Jahren.
Wow.
Ja.
Aber es kann sein, dass es etwas zu tun hat, weißt du? Also es kann schon sein.
Ja, irgendeine Sympathie besteht da schon.
Also gut, komm, dann gehen wir.
Bevor es eskaliert,
gehen wir ins Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke. Es geht eigentlich gerade wieder nach Japan, obwohl ich gar nicht so genau weiß, wo das eigentlich spielt. Das ist in einer fiktiven Welt. Ace Combat 8. Ich habe, sie hat uns eingeladen, so in Paris, so ein Vorschau-Event. Das Game kommt ja eben auch im Oktober, respektive im September, damit man dort noch mehr füllen kann.
Ist ja auch State of Play gezeigt worden. Ja?
Genau.
Ein sehr, sehr cooler Trailer.
Und genau, eben, das ist... Also der 8. Teil, das ist eben der 18. Teil. Die gibt es seit 30 Jahren, diese Serie, mit diversen Spin-Offs und so. Und man merkt, der letzte Teil, mit dem man so ein also den Durchbruch eben kennt, hat man sie schon, aber der letzte hat sich irgendwie 7,5 Millionen Mal verkauft. Und total hat sich, glaube ich, die ganze Serie, was ist jetzt gewesen? Ich weiß nicht mehr, 20 oder 30 oder nein, oder weniger. Also einfach der absolute grosse Teil ist von diesem letzten Game. Mhm. Verkaufszahlen und der Neue, der geht wieder in die gleiche Schiene. Und eben, das ist einfach ein Action-Flug-Game. Also ein Simulator würde ich jetzt mal in ganz grossen Anführungszeichen. Es ist schon eher ein Action-Game. Also du spielst jetzt auch nicht Flugsimulator. Aber du schlüpfst, du bist ein Kampfpilot und machst halt so typische Action-Missionen. Und dann hat es aber auch eine Story, die eben so ein Anime-Einschlag hat. Und ich habe das Gefühl, das sind so ein bisschen der Fotorealismus, so ein bisschen die Anime-Story und das Action- Action-Gameplay, das ist so die drei Standbeine. Und es fängt irgendwie an, du bist auf so einem Gummibötli, bist aber irgendwie abgeschossen worden und dann lädt dich irgendein Flugzeugträger auf und 5 Minuten später steckst du schon wieder in einem Chat. So ein bisschen, okay, vielleicht nur als Beifahrer am Anfang, weil du irgendwie ein Schädeltrauma hast vielleicht oder so. Aber das ist okay, sie brauchen Piloten. Und ja, ey, ich weiß auch nicht, ich meine, Tommy, weißt du noch irgendetwas von der Story vom letzten?
Einfach, dass es Krieg hat gegeben.
Einfach irgendwelche Fantasienationen ja. Mit bescheuerten Namen und alles sich überzeichnete Figuren.
Ich weiss einfach, dass die Zwischensequenzen sehr schön inszeniert waren, aber was genau, wer mit wem und so, weiss ich absolut nicht mehr. Aber es war unterhaltsam, das genau. Ist das, was mir geblieben ist.
Ich habe auch das Gefühl, es ist völlig bescheuert, hat sich ein bisschen so Hideo Kojima hat es mich erinnert. Du erlebst es ja aus der Ego-Perspektive, also du siehst deine Figur nicht und alle sind so... solche schrille Persönlichkeiten, eben die coolen und der lustig. Aber eben so viel hat man jetzt von dem noch nicht mitbekommen. Und die Missionen sind recht cool gewesen. Also eben so das typische...
Wie viel hast du gespielt?
Ey, wie viel haben wir zur Auswahl gehabt?
Oder in Stunden, wie viel? Also
vielleicht 6 Stunden.
Ach schon, so. Schon
ein Tag und... Also hast du frei können gamen.
Hat sich gelohnt, auf Paris
zu fliegen. Ja, vor allem hast du ein Game, das nicht gerade einen Monat später rauskommt. Das ist vielleicht ja, voll, die Vorschau ein bisschen doof. Aber da war es wirklich noch geil gewesen. Und genau eben fängt dann an mit so ein bisschen einfacheren Missionen. Du fliegst einfach um, du kannst es steuert sich, weißt du, so intuitiv. Es ist für mich wie so ein Forza Horizon von den Fluggames.
Ja.
Außer also in der Standardsteuerung, da tust du einfach nach links steuern und dann fliegt er nach links.
Und das habe ich euch gestellt, aber es eben nicht, die andere check ich nicht, das ist zu viel für mein Hirn. Ja, ich einen guten Kampf.
Genau, also das ist dann, wenn du die Expertensteuerung nimmst, dann musst du halt zuerst das Flugzeug drehen, oder? Damit kannst du überschwenken, halt, so wie es vermutlich richtig wäre, ich weiß doch nicht.
So ist es schon im ersten Teil auf der PS1.
Ja. Ah, hast du den gespielt?
Nein, nicht gespielt.
Das ah, was? Okay, ja. Geil.
Das war der erste und der letzte von dieser Serie.
Ja, nice. Hey, im Fall, die sind schon noch, ich finde, sie fegen recht. Also, weißt, die Missionen sind dann auch so, die quatschen dir wie bei so einem Star Fox Game, quatschen dir immer das Ohr voll mit irgendwelchen, so typisch Anime-mäßig halt. Alles ist immer so ein bisschen. Dann kommt natürlich auch irgendeine Übungsmission, schiessest ein paar Drohnen ab und natürlich kommt dann ein feindliches Fluggeschwader und alle sind so, Scheiße, das ist das legendäre Elite-Squad und so und alle sind so überheblich und dann schiessest du sie ab und sie so, nein, das ist doch gar nicht möglich, wie könnt ihr uns besiegen? Und ja, aber schlussendlich, du fliegst rum, nimmst dein Visier, schiessest deine Raketen und dein MG ab.
Es ist lustig, weil es nicht, eben, irgendwie nichts Vergleichbares gibt. Sonst, ja. Oder es ist so ein einzigartiges Game.
Es gibt irgendwie keine so Flug-Action-Games. Ja. Oder? Und ja, ich finde, die Kämpfe machen recht Bock. Also irgendwie, ja, einfach, es ist geil inszeniert. Es ist cool, so diese Not zu jagen. Du hast ja dann auch so die Abwehrmanöver, wo du musst halt vor allem den Raketen von den anderen ausweichen. Und so ein paar so kleine Verbesserungen. Du siehst zum Beispiel, wenn du das Ziel anvisierst, das Flugzeug, dann hat es wie so ein Strichchen unter dran, dann siehst du, ah, drei von deinen Teammitgliedern jagen den auch schon.
Ah, okay.
Dann kannst du ein anderes jagen und du kannst denen auch sagen, greifen das an. Kannst du so super Waffen einsetzen, dann kannst du ein bisschen 8 Raketen auf das Mal abschiessen. Huere geil. Und ich finde es auch recht abwechslungsreich. Also weißt du, überleist dir immer so Flugi-Games. Was willst du da zeigen? Aber es hat natürlich dann so Bodenmissionen, wo du dann einen Hafen angreifst mit dem Schiff und oder mal über so verschneite Berge und halt die Wolken, sie haben ja wirklich so eine eigene Wolken-Engine gemacht. Weil sonst ist es Unreal Engine 5. Aber für die Wolken haben sie Cloudly, glaube ich, heisst sie oder so.
Cloudly.
Und wir haben da mit den Entwicklern, also mit den Produzenten zu reden, und der hat auch gesagt, der Typ, der die Wolken macht, ist ein totaler Wolken-Nerd.
Der schaut immer. Nerd, Tommy. Ich habe das irgendwie im Kopf. Du hast schon so einen Wolken-Fetisch gehabt, bei irgendeinem anderen Game, ich weiß nicht mehr wo.
Bei Horizon Forbidden West beim DLC habe ich auch gesagt, das ist wahnsinnig, wie die Wolken aussieht. Das ist schon etwas Geiles, Wolken-Games, so volumetrischer Rauch, einfach alles, wo früher halt einfach mit 2D Sprites gelöst ist worden und jetzt kannst du wirklich das Zeug durchfliegen, das ist schon faszinierend. Und eben bei Ace Combat hat es auch wirklich Auswirkungen aufs Gameplay, oder? Also, ja, du kannst in die Wolken reinfliegen und...
Ja genau, wenn du reinfliegst, halt, dann wird halt dein Display nass, also dein HUD, dann siehst du weniger, es kann auch verreisen und wenn es Blitz hat, eben, also ich habe es gemeint gesehen, der ist gerade abgestürzt. Also, er hat sich genervt, dass es so schnell geht, also du fliegst nie einen Blitz, zack, boom, weg.
Ja, realistisch.
Aber eben, du kannst dich auch wirklich verstecken da drinnen. Und in der einen Mission zum Beispiel musst du so ein Bomben-Squad finden. Und dann bist du auch wirklich, du bist einfach ganz hoch in der Luft und siehst so riesige Wolken. Und dann fliegst du einfach mal um und suchst halt so die Kondensstreifen, weißt du, von den Flugzeugen. Und dann merkst du halt, dort hinten ist er. Und dann gibt es halt richtig geile so Kämpfe. Dann schiessst du ihre Propeller ab und so. Und Flugis können die anderen rein crashen, oder? Also, das kannst du selten so beeinflussen. Aber wenn jetzt zwei so Bomber übereinander sind, passiert es halt noch schnell. Dass wenn du obere abschiessest, dann crasht drin unter. Und recht geil. Und so das Highlight ist, muss ich die mit, wo du eben so eine Stadt beschützt, wo von so einem, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, ich glaube Battleship Tank oder irgendwie so. Also es sieht wirklich aus wie ein Flugzeugträger, der aber fahren kann. Und dann macht einfach so eine Schneise von der Zerstörung, fetzt er in die Stadt rein. Und dann kommt wirklich noch so, der Sound ist so dramatisch, hast wirklich das Gefühl, es ist so ein Godzilla-Fight. Und, aber dort habe ich huere viel mal gebraucht. Weißt du, bis ich auch, weil eben, weißt du, dann hat es Panzer und Luftabwehr, die dich abschiessen, das Schiff schiessen, ein Laser nach dir. Und gleichzeitig hast du noch Flugis und so. Dann hat es so kleine Drohnen gehabt. Zuerst habe ich gedacht, es ist ein Bildfehler, weil es wie so ganz viele schwarze Pünktchen gehabt haben. Aber das war wie so ein Drohnenschwarm dann gewesen. Und die haben die auch noch angegriffen. Und du musst ihn halt immer so von der Seite angreifen. Und irgendwann habe ich dann gesehen, du schiessest wie so die Schwachstellen, also sind die Räder vermutlich frei. Aber dort ist es zum Teil überladen. Weil das Interface zeigt dir dann, weißt, mit roten Sachen die Gegner an, blau sind deine Verbündeten. Und das kann zum Teil alles übereinander sein. Und dann müsstest du aber wirklich visuell auch noch kurz sehen, welches von diesen vielen Viereck ist jetzt da in uns anschiessen.
Und dann reden sie noch gleichzeitig mit dir. Und es ist einfach so, habe ich im 7. Jahr so ein paar Sachen gehabt, ein paar Missionen, wo es dann einfach so, wow, es passiert eigentlich sehr viel gleichzeitig, kommen nicht raus, wo, wie, was.
Aber sonst geil eben. Ich nerv mich immer bei so Games, wenn der Checkpoint neu lädt, dann kommt einfach der genau gleiche Dialog wieder. Und dann hörst du einfach wirklich, ich meine, ich habe es 8-mal gemacht oder so, dann hörst du immer die gleichen Sachen. Und ich meine, es ist einfach so, wieso können Games das nicht abstellen? Das, ist doch, das nervt doch einfach.
Weil sie einfach davon ausgehen, dass du beim ersten Mal schaffst und nicht so ein Noob bist.
Dann würde es doch keine Checkpoints machen. Ja gut. Aber ja genau, Ace Combat 8, ich glaube, es wird recht geil. Eben. Es hat diverse Flugis zur Auswahl, die sich, ich glaube, echte sind. Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen. Aber ich habe nicht. Zumindest
noch. Aber das Szenario ist auf jeden Fall fiktiv, ja, die komischen Länder und Städte und was auch immer.
Ja. Aber ja, sehr cool. Nein, ich glaube, es wird geil. Ace Combat 8, eben, es kommt am 2. Oktober.
Am 29. September für Deluxe Early Access. Blablabla.
Wenn wir noch mehr zahlen. Ja, also gut, dann wäre es das gewesen. Dann danke ich euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören und tschüss, bis in der Woche.
Ciao zusammen.
Tschüss. Tschüss.